Die Nabelshow. Fehllos Selbstgespräche Podcast. Hallihallo, Hallöchen. Hallihallo, Hallöchen. Buongiorno tutti. Um es auf Italienisch zu sagen, denn mir ist gerade Italienisch zumute. Ich habe eine Tasse Kaffee, die nicht italienisch ist, nicht mal Milchschaum. Hat sie aber, weil ich das so eingestellt habe. Denn der Milchschaum, der frockt so ganz seltsam und dann mag ich ihn lieber ohne. Mit dem kleinen Schaum, der so auf dem Kaffee drauf ist. Ich bin bei meinen Eltern zu Hause und ich sitze in der Küche und ich hatte gerade, nein, nicht in der Küche, ich sitze, ich war gerade in der Küche und da habe ich mir zum zweiten Frühstück ein Stück Panettone gegönnt. Panettone, das ist ja nichts Besonderes mehr. Mittlerweile kriegt man das ja in jedem Supermarkt um Ostern und Weihnachten nachgeschmissen. Aber für mich ist das immer noch ein Stück Erinnerung und Italien. Erinnerung an eine Zeit, an das, in der man Panettone nur in Italien bekommen hat. Und ein Stück Kindheit, denn da habe ich ja viel meiner Kindheit verbracht. Also sämtliche Schulferien waren am Gardasee oder an der Adria. Das habe ich ja auch alle schon mal erzählt. Und wenn ich hier sitze bei meinen Eltern, hier auf der Terrasse im Garten, vielleicht hört ihr ein bisschen was davon, was hier so gerade um mich herum abgeht. Viele Vögel. Gestern hat ja noch ein einsamer Rasenmäher sein Leid geklagt. So traurig war der, hat gelitten unter der Frohn, die er unter seinem Herrn oder seiner Herrin, es ist meistens ein Herr, verrichten musste. Es ist in der Regel ein Herr. Die Herren der Schöpfung mähen hier ihre Rasen in der Regel. Und, aber viele Vögel. Es ist etwas windig. Ich hoffe, das geht. Mit dem Puschel müsste das erträglich sein. Vielleicht hört man hinter mir die großen Tannen rauschen. Vielleicht auch nicht. Vielleicht hört man die Vögel. Hier sind wahnsinnig viele Vögel und gestern war hier ein besonders unterhaltsamer Star, der Star unter den Vögeln, der ganz erstaunliche Dinge von sich gegeben hat, also Geräusche. Mein Vater meint, der imitiert auch hin und wieder mal Bohrmaschinen. Das war bemerkenswert. Sollte ich den hören, versuche ich mal kurz die Klappe zu halten, aber ich glaube, der hat sich verzogen. Ansonsten sind die Vögel auch sehr unterhaltsam. Wir haben hier eine Wasseramsel, scheint es tatsächlich zu geben, die scheinen ins Wasser einzutauchen, wenn meine Mutter mir nicht einen solchen aufgebunden hat, einen Bären. Das kann natürlich auch sein, weil mir kannst du in solchen Dingen viel erzählen und meine Eltern sind biologisch, was so die heimische Flora und Fauna angeht, immer etwas versierter und vielleicht haben sie mir einfach Quatsch erzählt, eine Wasseramsel. Aber die badet hier im Wasserbad jeden Tag. Und scheinbar gibt es hier an der Wern welche, die dann da auch eintauchen. Ob die dann da unten nach Wasserbeute fischen, das weiß ich nicht. Aber ich genieße das gerade, dass es hier doch relativ friedlich ist. Ich meine, man hört die Autos ringsum herum. Das hört man hier auf dem Land immer. Da sind Umgehungsstraßen und Autobahnen. Nicht direkt vorm Haus, aber doch nah genug, dass man es auch schon mal hört. Man gewöhnt sich dran. Ansonsten ist es friedlich. Und irgendwas wollte ich erzählen, damit das jetzt hier nicht so ein Selbstläufer wird. Das ist ein Hallo, ich begrüße alle lieben Hörer und Hörerinnen, alle lieben Zuhörer, auf die meinen Podcast jetzt endlich auf Apple Podcast gefunden haben, nachdem der jetzt schon, ich glaube, 4 oder 5 Monate läuft. Ja, doch, also vielleicht wahrscheinlich schon bald, gefühlt ein halbes Jahr, habe ich es endlich geschafft, meinen Podcast auf Apple Podcast, früher iTunes zu laufen, laufen zu lassen. Meine Güte, was für ein langer, zäher Kampf. Das war wirklich das wäre eine Durststrecke gewesen, wenn mich danach gedürstet hätte. Hat nicht, aber mein Gott. Weil er ist jetzt auf Apple Podcast. Heißt das Apple Podcast? Also auf ehemals iTunes zu finden. Und ich habe schon eine Rezension. Eine. Und es wäre eine gemeine Lüge und eine Unterstellung, eine Lüge, die meine Feinde über mich verbreiten, zu behaupten, dass dieser Kommentar von mir selber stammt. Das ist unwahr. Das ist eine Niederträchtigkeit. Ich fordere euch hiermit auf. Schreibt iTunes-Rezensionen darüber, warum dieser Podcast der schlechteste Fußball-Podcast ist, den ihr je gehört habt, dann ist die Lüge zumindest nicht ganz wahr, denn dann stehen wenigstens zwei Kommentare darüber, warum dieser Podcast der schlechteste Fußball-Podcast aller Zeiten ist. Ich habe neulich auf Twitter eine Bemerkung getwittert. Ich habe getweetet, einen Tweet getan. Also ich wurde aufgefordert, mir das von der Seele zu reden. Aber es gab gar nichts von der Seele zu reden. Es ging um hängende Brüste, um sogenannte Hängebrüste. Hängebrüste und die Deutsche Bahn. Hängebrüste, darf man das sagen? Ja, weil man darf sowieso alles sagen, aber sollte man es sagen? Es ist ja nicht verboten. Es ist ja nicht so, dass mich jetzt jemand kommt und mich einsperrt und sagt, Herr Herzog, Sie haben in einem öffentlichen Raum, also dem Garten Ihrer Eltern und Ihrem Podcast, das Wort Hängebrüste gesagt. Die Sittlichkeitspolizei nimmt Sie hiermit fest und verurteilt Sie. Ich glaube auch das Wort Hängetitten. Es ist halt despektierlich und politisch nicht korrekt und nicht schön und es ist sehr unflätig. Aber auch das Wort Hängetitten könnte ich sagen. Das tue ich ja hiermit. Müsste mich vielleicht nur schämen, weil ich mich schlecht benehme. Aber es war tatsächlich so, dass ich da vorgestern in der Bahn saß, in einem luxuriösen erster Klasse Großraumwagen, weil erster Klasse halt doch immer noch nicht ganz so voll ist und wenn man dann schon Bahn fährt, ich meine, okay, ja, viermal geimpft, alle tragen Masken, aber halt Krebspatient und man möchte trotzdem immer noch ein bisschen mehr aufpassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich da mit Corona anstecke in der Bahn, ist halt doch relativ gering, weil sie müssen ja noch alle Masken tragen, auch wenn sie sonst überall mittlerweile schon nicht mehr müssen. Lästig ist das, weil ich will jetzt gar nicht reden, dass wir im Herbst die nächste Welle erwarten, das sagen eh gerade schon wieder alle und ich schreite da jetzt nicht mit rum, aber für mich persönlich ist das gerade etwas ärgerlich, außerdem auch blöd. Kommt zu Hause an und meine liebe Mama ist erkältet. Testet sich jetzt auch schon seit fast einer Woche jeden Tag, ist negativ auf Corona getestet. Natürlich weiß man nie, ob das dann stimmen kann und es haben schon so viele erlebt. Ach ja, das positive Testergebnis kam, als die Symptome gerade abgeklungen waren, so ein Mist und solche Sachen. Kann man nicht machen, aber kann man nicht ändern. Und ich bin ja permanent erkältet, auch immer negativ getestet, liegt aber eben mit der Therapie zusammen, dass ich immer so, ihr hört es vielleicht, die Stimme etwas belegt ist, die Nase läuft, ich huste immer so ein bisschen, teste mich auch ständig, ist auch immer negativ. Und es ist auch nie ein Ausbruch an großer Erkältung oder so, sondern halt so ein kleiner, falscher Minischnupfen, was soll man machen. Jetzt weiß ich auch nicht, ob eine Erkältung für mich tatsächlich jetzt so gefährlich wäre, bei einer Chemotherapie geht man ja davon, sagt man ja, wird das Immunsystem wirklich auf Null runtergefahren. Oder es gibt bestimmte Chemotherapiesorten. Also ich weiß, dass meine nicht dazu gehört. Ich weiß jetzt aber nicht, wie gefährlich jetzt für mich eine reguläre Erkältung wäre. Das habe ich nie so richtig nachgefragt. Ich habe jetzt mal meine Onkologin angeschrieben. Natürlich passen wir hier auf. Wir passen auf. Meine Mutter trägt Maske, ich trage Maske, wir gehen uns aus dem Weg und sie ist eh viel in ihrem Zimmer, einfach weil sie sich hinlegen will. Aber mir tut das so leid, also sie fängt schon an, sich zu verbarrikadieren und das tut mir einfach total leid. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, geht es ihr schlecht. Das letzte Mal war es der Rücken, jetzt ist es die Erkältung. Und sie will ja trotzdem dann immer alles machen und kochen und aufräumen. Das ist so schwer, sie davon abzuhalten. Und dann, wenn mein Vater und ich heute Mittag essen gehen, gestern haben wir uns was vom hiesigen Metzger geholt. Alles okay, aber sie entschuldigt sich dann tausendmal dafür. Sie entschuldigt sich dafür, dass es ihr schlecht geht, dass sie krank ist. Das kann man ja nicht mehr austreiben. So ist das halt. Austreiben, abgewöhnen, schöneres Wort. Ja, nun ja, auf jeden Fall saß ich da in der Bahn und das Spektakuläre war eigentlich nur, dass ich ein bisschen zu spät aufgebrochen bin und dann spektakulär in allerletzter Minute, also ich stand halt an der Bahn und knappe 5 bis 10 Minuten später fuhr dann der Zug ein. Ich stand fast schon an der richtigen Stelle, um einzusteigen. Normalerweise bin ich immer eine Stunde zu früh da. Einfach, weil ich eine halbe Stunde vorher da bin, dann hat der Zug eine halbe Stunde Verspätung und dann nochmal eine halbe Stunde und dann steht man ewig rum. Und einmal, wenn man knapp auf Punkt kommt, dann hat der Zug natürlich keine Verspätung. Und man fühlt sich dann gehetzt und gestresst, obwohl es auch überhaupt nicht notwendig war. Vollkommen reibungslos, aber wenn auch nur die Regionalbahn, komplett leere Regionalbahn, die zwischen dem Kölner Hauptbahnhof und dem Bahnhof Messe-Deutz hin und her fährt, auf der Brücke auch nur für eine halbe Minute stehen bleibt, dann kriegt man Stresspickel am Gesäß. Und am Gesäß habe ich Pickel. Und durch diese verdammte Scheiß-Tabletten entzünden die sich schon wieder. Das Sitzen ist unter Umständen, also gerade im Moment sitze ich bequem, da geht das, aber in der Bahn auch, überraschenderweise, aber manchmal unangenehmst. Auf jeden Fall saß ich dann da in diesem Abteil. Es war angenehm, es war ruhig. Man kann halt leider auch nicht so viele Leute beobachten im Zug, was ich ja sonst gerne tue, was aber auch immer so ein bisschen aufdringlich ist, weil die Leute in der Regel mit dem Rücken zu einem sitzen. Und diese hohen Lehnen in den neuen ICEs, die machen das auch schwierig, überhaupt was zu sehen. Wenn man dann da sitzt, dann hat man nur diese Lehne vor Augen, da fühle ich mich immer wie eingesperrt. Was natürlich tatsächlich jetzt während der Corona-Zeit gar nicht so verkehrt war, weil das halt auch so ein bisschen so ein Tröpfchenschutz ist wie Dings. Aber ich war mir jetzt nicht sicher, ob man auf so Zweierplätzen dann wirklich zwei Plätze für sich hat oder ob sie dann jemand neben einen sitzt, dann habe ich mir lieber einen Einzelplatz genommen. Auch wenn halt da, die hat man ja in der ersten Klasse, so einen Einzelsitz, dann da die Leute direkt an einem vorbeigehen, aber wie gesagt, Maske und wenn sie kurz an einem vorbeigehen, man soll sich jetzt auch nicht so anstellen. Den Stress habe ich auch hoffentlich mittlerweile hinter mir gelassen, dass ich Stress empfinde, wenn jemand an mir vorbeigeht. Man hat sich ja langsam auch so ein bisschen an alles gewöhnt. Wie gesagt, ich sitze dann da und betrachte schräg links vor mir das ein Grüppchen, ich würde sagen, es könnten Studenten gewesen sein oder vielleicht waren sie auch schon junge Berufstätige und habe ein bisschen gelauscht, was sie zu sagen gehabt haben. Es war uninteressant. Der eine hat gefragt, ja, war denn da wirklich eine Mauer an der ganzen Grenze oder stand da nur die Mauer in Berlin? Und dann habe ich so innerlich gehabt, oh, ein Dümmling, ein Kind weiß ja gar nichts von der Geschichte, ganze Mauer in Deutschland. Ja, das sind also die Dinge, die ich dann eher so zufällig weiß, dass das halt ein Drahtzaun mit einer freien Zone vor und dahinter war und diese Schneise, wo die Panzerfahrzeuge entlangfahren konnten, das weiß ich halt auch hauptsächlich, weil am Schwarzen Moor, wo wir gerne waren, ich habe das neulich auch erzählt, ich weiß noch nicht, ob es hier war oder ob es in einem anderen, das war im anderen Podcast, das war im Data Sein Hals, da haben wir neulich über einen DEFA-Science-Fiction-Film geredet und da so meine DDR-Erfahrung war eigentlich die, also ich war tatsächlich auch in der DDR, wir waren in Berlin, da war die Mauer allerdings schon offen. Man musste allerdings noch war noch vor der Wiedervereinigung, also um nach Ostberlin rüber zu gehen, hat man noch Visum also nein, nicht Visum, sondern Reisepass gestempelt bekommen und hat dann drüben Westmark in Ostmark umgetauscht. War schon ein bisschen aufregend. Ich habe mich beim, ich habe irgendwas gekauft, habe mich voll bescheißen lassen. Ich glaube irgendwie, was war denn damals so der Kult? Der Kult waren Farben, Acrylfarben oder irgendwas zu malen und Filme, Kleinbildfilme. Einfach, weil es kultig war, weil man diese schlechte Qualität zelebrieren wollte. Und ich habe mich da voll beim Umrechnungskurs bescheißen lassen und habe statt dem Ostpreis den Westpreis voll bezahlt. Aber was natürlich einem Schüler damals schon wehgetan hat. Also das Geld saß dann nicht so locker. Naja, nun, aber trotzdem, und dann haben wir natürlich auch Mauer geklopft damals. Damals war ja, wurde ja die Mauer abgeklopft und an Touristen verkauft. Und ich habe dann irgendwo auch ein Stück Mauer gekauft, aber die findigen Mauerstückverkäufer, die dann Mauerstücke abgeklopft und neu angesprüht haben, weil die ursprüngliche Graffiti-Bemalung natürlich schon längst abgeklopft und verschachert worden war. Das mal, erinnert ihr euch noch an das alte Mauergraffiti? Also da stand ich vor der Mauer und war schon, dachte, boah, das ist weg, das hätte man nicht machen dürfen. Das war wie ein Wahrzeichen, die Berliner Mauer auf der Westseite, wie das Graffiti da aussah. Und das, was dann halt ganz schnell hinterhergesprüht war, damit halt die Touristen was zum Abklopfen haben, das sah einfach scheiße aus. Und wir haben dann auch wie die Blöden drauf rumgeklopft mit so kleinen Hämmerchen und kleinen Meißelchen, die sie an die Touristen, ich weiß gar nicht mehr, gratis oder gegen ein kleines Geld verliehen haben, damit sie verzweifelt dran rumklopfen und schließlich aufgeben und dann doch so ein Stück Mauer mit Zertifikat für etwas teureres Geld kaufen. Habe ich auch gemacht. Also beides, geklopft und gekauft. Aber ich weiß halt noch, durch die Besuche der Familie im Schwarzen Moor, das lag ja direkt an der Zonengrenze, was ist der Begriff, die Zonengrenze, da ist man auch schon mal, statt ins Schwarze Moor zu spazieren, auf die andere Seite der Straße rüber vom Parkplatz aus, ein Stück weiter, und dann war man da an der Grenze und hat rüber in die DDR schauen können. Und das war schon, pui. Da, also steht heute noch an der Stelle ein alter Betonwachturm und ein Stück von dem Drahtzaun. Das ist schon massiv, das ist hier nicht der Maschendrahtzaun. Ja, zu den Nachbarn steht. Das ist ein ganz schön, das ist ein Hindernis. Die Betonschneise, die ist ja heute noch. Die wurde ja nicht abgerissen, die ist nur überwuchert, aber da kann man, da kannst du im Winter Langlauf drauf machen. Das ist perfekt zum Langlauf, weil es halt gerade und eben ist. Und kannst du super Langlauf schneisen. Heißt das? Läupen heißt das drin ziehen. Und Langlauf ist ja in der Rhön wirklich schön zu machen, wenn da Schnee liegt, ist ein Traum. Da war ich auch schon mal im Winter, haben wir da Langlauf oder haben wir einfach nur Schneewanderung gemacht, da an dem Turm vorbei. Wir waren da auch mittlerweile schon bei jedem Wetter. Gruselig ist es im Nebel. Dann hat man so das Gefühl, oh, jetzt machen sie rüber im Schutz des Nebels. Wenn man dann da an dem Stück Zaun steht und den Wachturm dumpf über sich aufragen, mehr spürt als sieht. Boah. Naja, und das hat meine Überheblichkeit, diese Erinnerung einen Dämpfer getan, denn ich bin bestimmt nicht geschichtsfester als dieser brave kleine Student, der sofort von seinen Kollegen und Kolleginnen, die da deutlich informierter waren, ich hatte auch das Gefühl, besser als ich informiert, dann korrigiert. Und dann gab es noch irgendwie eine Diskussion über Frankfurt oder Frankfurt, Main. Was? Frankfurt oder? Nein, nicht Frankfurt oder, sondern Frankfurt an der Oder. Ach so, naja, gut. Auch hier ist meine Überheblichkeit nicht angebracht. Ich kann mich immer lustig machen über andere Leute, die ich für dumm halte und mich dann erinnern, ja, hätte ich es besser gewusst, ich heute möglicherweise aber auch jetzt nicht so, dass ich jetzt besonders viel mehr über Frankfurt an der Oder sagen kann, als dass es halt an der Oder liegt. Ich weiß ja nicht mal, wo genau, außer halt im Osten Deutschlands, ich die Oder verorten sollte. Also es war auch irgendwann nicht so richtig interessant, denen zuzuhören. Und vor allem, man glotzt dann da auch hin und die fühlen sich dann vielleicht beobachtet. Also habe ich dann meine Kopfhörer aufgesetzt und mir ein schönes Hörbuch reingetan. Dorothy Sayers, ich mache mal eine kleine Buchempfehlung für alle Leute, die gerne alte Krimis mögen und gerne Agatha Christie lesen, aber auch mal was anderes in der Richtung mögen. Dorothy L. Sayers hat eine Reihe von Krimis geschrieben, die auch alle so ungefähr zu der Zeit spielen, ein bisschen früher in der Regel, 20er, 30er, 40er. Mit ihrem Hauptdetektiv Lord Peter Wimsey. So, und die Krimis sind wirklich, wirklich gut. Es sind auch ein paar dabei, die nicht wirklich, wirklich gut sind, aber in der Regel sind die alle toll zu lesen, sie machen Spaß, manchmal wirken sie etwas seltsam, weil sie halt anders geschrieben hat als Agatha Christie, und in der Regel kennt man aus der Zeit, Krimis aus der Zeit, da kennt man heute Agatha Christie, Edgar Wallace liest keiner mehr, Agatha Christie lesen sie noch alle, und wenn man dann mal Dorothy Sayers liest, hat man einfach das Gefühl, da passieren andere Dinge. Der Detektiv funktioniert anders. Der Detektiv hat Gefühle, der hat auch menschliche Gefühle. Der ist frustriert, wenn er einen Fall gelöst hat und er merkt, ja, aber er möchte eigentlich den Schuldigen gar nicht der Polizei übergeben, weil der Schuldige ihm sympathisch ist. Oder so menschliche Gefühle, dass Wimsey plötzlich bemerkt, scheiße, er muss jetzt hier gerade eine nette ältere Frau verdächtigen und das widerstrebt ihm. Und dann ist er trotzig und beleidigt und verlässt den Raum, und der Polizist ist verstimmt, weil er kann den Raum nicht verlassen. Er kann nicht sagen, ja, Wimsey kann es sich erlauben, seinen Gefühlen nachzugehen, sagen, nö, die will ich nicht verdächtigen, das ist eine liebe alte Frau, ich gehe jetzt. Und der Polizist sagt, ja, aber ich kann das nicht, ich muss hier meine Pflicht erfüllen, ich bin Polizist, du nicht. Auch das sind so Sachen, die erlebt man auch bei Agatha Christie, aber hier bei Dorothy Sayers finde ich sie immer interessanter dargestellt. Wimsey ist ein durchaus komplexer, interessanter Charakter in der Hinsicht. Und er ist adelig. Das macht es tatsächlich auch sehr spaßig, weil man den britischen Adel zu Beginn des 20. Jahrhunderts dann auch mal so ein bisschen wiedergespiegelt bekommt und auch so die Einstellung zu der Zeit, die Adligen gegenüber noch, dieses ganze Milord und euer Lordschaft dann ist er jetzt aber auch nicht der steife Adlige, sondern eher so das Enfant terrible aus dieser Gesellschaft. Er ist Wimsey, also er hat seine Schrullen und Macken, er ist witzig, er ist so eine Art Detektiv wie Sherlock oder House heutzutage Detektive sind. Ein Detektiv mit Macken und Schrullen und witzigen Anwandlungen, mit Witz und Charme, aber eben nicht glatt gebügelt. Und das macht mir sehr viel Spaß, diese Bücher zu lesen. Mord braucht Reklame ist eine meiner Lieblingsbücher. Da verdingt er sich als Werbetexter in einer Londoner Werbeagentur. Das Ganze spielt auch so in den 1920ern oder 30ern, weil einer der anderen Werbetexter in dieser Agentur mysteriös zu Tod gekommen ist. Und allein die Einblicke in die Werbebranche des frühen 20. Jahrhunderts in England ist herrlich, hinreißend. Absolut großartig. Es macht einen Wahnsinn Spaß. Das ist toll. Was ich da gehört hatte, war im Zug, war Hochzeit kommt vor dem Fall. Da auch so ein Unterschied zu Agatha Christie, wenn sich bei Agatha Christie während eines Falls ein junger Mann und eine junge Frau romantisch annähern, dann beschließen die am Ende des Falls, wir heiraten. Es kommt ganz selten vor, dass Agatha Christie mit dieser Regel bricht, dass sie dann beschließen, nein, wir heiraten nicht, sondern in der Regel Wer heiraten die? Die sind dann nicht einfach zusammen und sind jetzt ein Paar oder steigen in die Kiste. Gott bewahre, das tun sie natürlich, aber das wird nur angedeutet. Das wird auch bei Sayers nur angedeutet, aber auch hier tun sie es. Definitiv. Und an manchen Stellen wird es sogar recht deutlich angedeutet, wenn Lord Peter seine Frau bekrapscht. Sie, hallo? Habe ich da gerade gehört? Sie entfernt seine Hände von ihren Brüsten. Sie, was ist denn hier los? Das waren aber nicht die Hängebrüste, von denen vorhin die Rede war. Bei Dorothy Sayers ist es so, dass sich Lord Peter in Harriet Vane, zu dem Zeitpunkt eine Mordangeklagte, verliebt. Und bei Agatha Christie hätte der Detektiv sie sie den Fall aufgeklärt, sie ihre Unschuld bewiesen und am Ende hätten sie beschlossen, dass sie heiraten. Bei Dorothy Sayers dauert es ungefähr, ich würde mal sagen, mindestens 10 Jahre länger, bis die tatsächlich heiraten. Über mehrere Romane macht er ihr den Hof und sie ist hartnäckig. Sie will nicht diese Abhängigkeit, sie will nicht von einem Mann abhängig sein, nur weil er sie gerettet hat. Und das ist auch gut dargestellt, das ist vollkommen plausibel. Das sind diese zwei schwierigen Charaktere, komplizierte Persönlichkeiten, die da aufeinanderprallen. Und das macht es auch spannend, diese Personen, Peter Wimsey und Harriet Vane, die auch, also es gibt auch 2 oder 3 Krimis, wo sie die Hauptfigur ist. Aufruhr in Oxford, ja, das spielt an ihrer alten Alma Mater, in ihrer alten Universität, wie auch Dorothy Sayers selber studiert hat, was zu der Zeit, Ende des 19. Jahrhunderts, natürlich auch vollkommen eine Ausnahme war. Frauencolleges hatten einen schwierigen Stand und auch das spiegelt sich wieder, auch was sich auch widerspiegelt, ist bei Dorothy Sayers selber. Sie gehörte selber dem Adelstand an, allerdings im Gegensatz zu ihrem Detektiv, zu einem eher niedrigen Adel. Und im Gegensatz zu ihrem Detektiv war sie seit ihres Lebens, bis sie mit den Romanen so viel Erfolg hatte, arm. Die hatte kein Geld. Sie hat gesagt, sie hat gerne mal ihren Detektiv im Benz und Rolls durch die Gegend fahren lassen, weil sie sich selber das nicht leisten konnte und dann diesen kleinen Luxus, sich teure Bücher auf Auktionen ersteigern zu können und nobel essen gehen zu können, sich teure Weine leisten zu können, das hat dann Wimsey für sie miterlebt. Während sie eher das widerspiegelt, was ihre Figur Harriet Vane erlebt hat, die genau wie sie Kriminalschriftstellerin ist. Das ist etwas, was es ja auch bei Agatha Christie gibt. Da gibt es auch eine Kriminalautorin, die, deren Name mir jetzt nicht einfällt, Miss Oliver, ja, die ein Spiegelbild von Agatha Christie ist, inklusive einem Detektiv, den sie nicht los wird, den sie immer wieder schreiben muss, obwohl sie ihn nicht mag, wie das ja auch das Verhältnis von Christie und Poirot war, gab es das auch bei ihrer Figur Mrs. Oliver oder Miss Oliver, ich weiß gar nicht. Naja, jetzt weiß ich nicht, wohin ich wollte. Ich möchte einfach nochmal die Empfehlung ausstellen, wenn ihr gerne alte Krimis mögt und das nicht vielleicht schon ohnehin längst kennt, probiert mal Dorothy Sayers. Es sind wirklich, wirklich gute Bücher, die einfach lesenswert sind. Sie hat so ein paar Eigenheiten, die ich durchaus auch nicht so schön finde. Zum Beispiel ein gewisser Snobismus, den ihr Detektiv nicht an den Tag legt. Es gibt eine Stelle, mehrere Stellen in Mord braucht Reklame, wo er sehr viel Wert darauf legt, dass der Snobismus von besser Erzogenen, von Leuten, die auf dem College waren und auf Privatschulen gegenüber den Nichtstudierten, dass er das lächerlich und ärgerlich und unnötig findet. Also auch sich dementsprechend verhält. Und das Andererseits benimmt er sich halt immer wieder wie so ein typischer, lässt seine Bildung raushängen, indem er bei jeder Gelegenheit mit französischen Zitaten um sich schmeißt. Und das tut eben Dorothy Sayers auch. Stellen, die französisch sind, weil Wimsey natürlich fließend französisch spricht und Harriet Vane ebenfalls, die bleiben französisch. Da wird nichts übersetzt. Auch andere Sprachen werden nicht übersetzt, Französisch, Latein, Griechisch, weil sie einfach davon ausgegangen ist, dass ihre Leserschaft gefälligst genauso gebildet zu sein hat wie sie. Die haben das zu verstehen. Das ist so einer der Punkte, der mir immer etwas sauer aufstößt. Französisch komme ich zurecht, Latein ja auch, Griechisch kam aber, glaube ich, nur einmal vor, kann mich auch irren. Da muss man dann manchmal eine etwas bittere Pille runterschlucken. Ist aber auch nicht schlimm, fällt nicht ins Gewicht. Was war das andere? Es gab noch irgendwas. Manchmal verrennt sie sich auch einfach in irgendein Thema. Es gibt den Roman Der Glockenschlag. Das ist leider ein schlechtes Buch. Das empfehle ich auch nicht. Da geht es um dieses Intervallläuten, das in englischen Kirchen ein alter Brauch ist, wo so in einem bestimmten Intervall eine Reihe von Glocken von verschiedenen Leuten geläutet wird, immer in abwechselnden Intervallen. Ich weiß gar nicht, wie das genau heißt. Das geht stundenlang und genau, auch gefühlte stundenlang, ergeht sie sich über dieses Thema und beschreibt die Intervalle. Man liest dann seitenweise nur Tabellen, wo die Zahlen der Glocken aufgelistet werden. Was soll das? Und am Schluss stellt sich heraus, dass der Mord, um den es geht, für jeden, der schon mal in einem Glockenturm war, das sind Touristen, die beispielsweise in Venedig den Campanile oder so besucht haben, alle schon mal gewesen, für den ist das im ersten Moment klar, wie der Mord geschehen ist. Da braucht man dann den Rest des Buches nicht mehr. Andererseits kann sie sehr gut Nebenhandlungen einführen und komplexe Fälle aufbauen. Also Fälle sind nie geradlinig simpel, sondern immer sehr komplex mit Nebencharakteren und Nebenschauplätzen. Das ist wiederum sehr gut, aber in diesem einen Fall wäre es nicht notwendig gewesen. Also der Glockenschlag dürft ihr auslassen. Erlaube ich euch jetzt so. Und auch etwas, wo ich regelmäßig nachgeschaut habe, ob im Buch irgendwo eine Seite fehlt. Die Romane enden in der Regel alle wirklich abrupt. Bleibt einfach das Gefühl, wie, jetzt ist der Roman zu Ende, aber da ist doch, der Mord ist aufgeklärt, aber hier ist doch gar nichts zu Ende gebracht. Ich möchte jetzt wissen, kriegt sie ihn jetzt oder was ist jetzt los oder was passiert jetzt mit den anderen, mit der Mörderin oder dem Mörder? Und da hört dann einfach plötzlich an irgendeiner Stelle, also nicht mitten im Satz, der Satz wird zu Ende geführt, aber dann ist der Roman zu Ende. Und das irritiert mich jedes Mal. Unwahrscheinlich. Das war jetzt meine vernichtende Kritik. Ansonsten empfehle ich das jedem mit großem Vergnügen. So, und jetzt komme ich zu den Hängebrüsten, weil ich rede schon eine halbe Stunde und ihr wartet mit Spannung wahrscheinlich darauf, auf den unanständigen Teil, wie es dazu kam, dass ich in der Deutschen Bahn, einem ICE der ersten Klasse, mit Hängebrüsten, mit Hängetitten konfrontiert wurde. Es ist spektakulär. Also ich saß da 2 Stunden in fröhlicher, entspannter Nichtstuerei, Nichtstätigkeit. Mein Gehirn durch phlegmatische Untätigkeit schon zu einem Brei verkocht. Und irgendwann fängt man dann an, unanständige Dinge zu denken. Es ist dann natürlich auch blöd, wenn man dann die Leute sich gegenüber sitzen sieht, dann überlegt man sich, was die wohl Unanständiges machen, welche Gewohnheiten die haben, haben die Fetisch. Dann sieht man da dieses Grüppchen Studenten und Studentinnen. Das ist einem dann unangenehm oder auch nicht, aber eigentlich nicht. Aber da wollte ich dann auch nicht drüber nachdenken, weil irgendwie fand ich die einfach unspannend. Das waren jetzt keine unattraktiven Menschen. Bei unattraktiven Menschen finde ich es eigentlich viel interessanter, mir Schweinereien vorzustellen. Und da ich sie mir einfach nur vorstelle und jetzt mir auch nicht erzähle, was ich mir vorstelle und ich beschreibe die auch nicht, ich kenne die nicht, ist das in meinem Kopf, das ist legitim, jeder darf sich die Unanständigkeiten vorstellen, was immer man will. Der Kopf, die Gedanken sind frei, solange man die Gedanken für sich behält, kann man machen, was man will. Wenn man sie nicht für sich behält, wie ich das jetzt an einer Stelle tue, sollte man dann schon überlegen, was man der Öffentlichkeit preisgibt. Aber ich denke, die Geschichte, die ich preisgeben werde, die kann ich ohne an den Pranger gestellt zu werden. Ich saß da und hab aus dem Fenster geschaut. Ich finde meine Mitmenschen jetzt auch nicht so spannend, dass ich die 2 Stunden lang anstarren will. Da ist die Landschaft dann doch schöner. Es waren 2 Stunden von insgesamt 3, weil die Bahn, die am Anfang keine Verspätung hatte, hatte natürlich am Ende eine 1/2 Stunde Verspätung. Das ist immer so. Das muss einfach so sein. An irgendeiner Stelle zwischen Frankfurt und Würzburg bleibt die Bahn stehen. Kannst du davon ausgehen? Irgendwo bleibt sie stehen. Und später bleibt sie nochmal stehen. Und dann hast du 30 Minuten Verspätung. Du möchtest eigentlich nur raus und du hast schon die kurze Strecke. Normalerweise früher habe ich immer die lange Strecke genommen, die 3,5 Stunden Strecke, weil die schön am Rhein entlang fährt. Und dann sieht man den Rhein, das ist einfach schön, die Gegend. Und dann sieht man die Lorelei und alles. Das ist ein Traum, das ist wirklich Panoramafahrt. Da sucht man sich auch schon so den Platz aus, dass man dann auf der linken Seite, also alle, die den Rhein entlang fahren, wenn die von Köln Richtung Süden fahren oder von Süden nach Norden, immer darauf achten, dass ihr zur Rheinseite, also wenn ihr nach Süden fahrt, zur linken Seite raus, wenn ihr nach Norden fahrt, zur rechten Seite, dann könnt ihr ganz toll auf den Rhein schauen. Super Panorama. Und das habe ich mir jetzt gekniffen, weil ich lieber 2,5 als 3,5 Stunden im Zug sitzen will. Man verkürzt das dann doch eher. Aus Gründen momentan. Aber trotzdem, schöne Landschaft, war auch überall, gerade wenn so wenn man Hessen hinter sich gelassen hat und dann so in die fränkische Gegend eintaucht. So zwischen Frankfurt, wenn man sich Aschaffenburg nähert, dann wird es schön. So ab der Ecke und dann Richtung Würzburg ist einfach wunderschöne Landschaft, schön hügelig und schön. Und dann sitzt man so da und das Gehirn dümpelt vor sich hin in der eigenen Trägheit, mariniert, fängt dann an, sanfte Unanständigkeiten zu denken. Und dann rollt dann der Zug durch einen Ort durch und ich lese auf dem Schild Hängetitten. Was lese ich? Hängetitten. Der Zug rollt durch Hängetitten durch. Was heißt das? Hängetitten, Hängebrüste, Hängebrücken. Dann habe ich nochmal nachgeschaut, wo waren wir jetzt? Haigerbrücken. Ich habe wirklich im Vorbeirollen, langsam vorbei, das Wort Haigerbrücken mit Hängetitten übersetzt. Faszinierend, was mein Gehirn gemacht hat. Und das war jetzt die spannende Geschichte. Und ich hoffe, die Bewohner dieses braven Ortes Haigerbrücken werden mir das verzeihen, falls sie mir zuhören. Und falls sie es mir nicht verzeihen wollen oder nicht verzeihen müssen, vielleicht freuen sie sich ja, einen neuen Spitznamen für ihren Ort gefunden zu haben. Aber irgendwie habe ich die Vermutung, dass sie den möglicherweise schon länger haben, dass dieser Ort im Volksmund vielleicht möglicherweise tatsächlich Hängetitten heißt und nicht Haigerbrücken oder vielleicht Hängebrüste oder Hängebrücken. Hängebrücken wäre langweilig, Hängetitten wäre, fände ich, erfreulich, wenn auch unanständig. So, ja, war es das jetzt wert, dass ihr mir zugehört habt? Ich hoffe ja. Hinterlasst einen Kommentar, warum dass der schlechteste Podcast, der schlechteste Fußball-Podcast ist, der je über Hängetitten geredet hat. Ich bestehe darauf. Und in dem Sinne entlasse ich euch in den Frühling. Macht's gut. Tschüss.